Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kassa Spezial aus Berlin, Friedrichshain. In der ersten Folge habt ihr gehört, wie Kassa zum Rocker wurde, wie Kassa von Kiel nach Hamburg, nach Berlin gekommen ist. Und da steigen wir heute auch direkt ein und machen weiter.
Berlin.
Berlin. Wir fahren nach Berlin.
Wir sind in Berlin.
Weißt du, dass ich Kassa das erste Mal unweit von hier sogar gesehen habe?
Ihr habt euch kennengelernt. Das würde mich mal interessieren. War er da Hangaround Prospect Member?
Unser persönliches Kennenlernen, möchte ich es mal nennen, war, wo er Prospect war. Weiß ich noch ziemlich genau, da habe ich mit ihm gesprochen und hatte mich gewundert, da sind wir gerade ganz frisch zu Hells Angels gewechselt, weil auf seinem Hals tätowiert war LFFL. Und da konnte ich mir gar keinen Reim drauf machen.
Ach so, Legion Forever, Forever Legion.
Da habe ich ihn gefragt, wofür steht denn LFFL? So hat für mich kein, also ich habe es wirklich aus reiner Neugier ihn gefragt. Gesehen tatsächlich habe ich ihn aber das erste Mal, wo ich noch unter den Farben Rot-Gold gelaufen bin und er unter den Farben Rot-Weiß. Gar nicht unweit von hier.
Und so, was ist so passiert so?
Ich kann nicht drüber sprechen, da gab es auch diverse Ermittlungen zu und auch einen ziemlich umfangreichen Zeitungsartikel damals. Hier um die Ecke sind ja ein paar Shisha-Cafés, hast du ja auch schon beim letzten Berlin-Besuch gemerkt. Mhm. Und dort kam es einfach dazu, dass welche von Bandidos, die nicht unserem Chapter angehörig waren, die waren aus einem anderen Chapter, auf Hells Angels getroffen sind. In irgendeinem Shisha-Café. Man hat sich gesehen und die Situation war beidseitig unentspannt und alle haben wild umher telefoniert, die haben ihre Jungs gerufen. Die Jungs, die hier im Shisha-Café saßen, haben natürlich das nächstmögliche Chapter angerufen, was in dem Moment wir waren, weil unser Chapter war dort, wo wir letztens Haare schneiden waren.
Ah ja.
Vom Haare schneiden bis hierher, weißt du ja, sind ungefähr
10 Minuten.
10 Minuten.
Ja, so.
10.
Ja, ja.
Mit ordentlich Hackengas und Berlin-Kenntnissen 8.
7.
6,5, wenn ich fahre. Jedenfalls.
Deswegen fährst du derzeit auch nicht.
Danke.
Ja. Bruder. Gerne.
Bruder. Ja, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Glücklicherweise muss ich natürlich als resozialisierter Bürger heute im Nachgang sagen, kam es dort nicht zu Auseinanderschreitungen. Die Polizei hat das ganze Ding vorher gestürmt. Ist natürlich auch mega Kiez, in dem wir hier sitzen. Du siehst ja, hier ist ja immer gefühlt 24/7 Bewegung. Mhm. Leute haben dort mitgekriegt, was dort abging. Es sind immer mehr Hells Angels aufgetaucht. Es sind auch immer mehr Leute aus dem Bandidos-Umfeld aufgetaucht. Das hat dann natürlich die Polizei auf den Platz gerufen. Und dann kam es dazu, dass die Polizei dieses ganze Ding ziemlich offensiv gesprengt hat, würde ich es nennen. Also sie sind einfach Vollgas mit Autos vorgefahren, ausgestiegen und haben dort erstmal random jeden verhaftet oder sichergestellt, der irgendwie sportlich tätowiert und einen Bart hatte.
Ja gut, muss man auch sagen, ist ja auch dann das Recht.
Ja, und wie gesagt, es war ja auch ein heißer Sommer zu der Zeit in Berlin. Manchmal tut eine Abkühlung ganz gut.
Nee, ich finde es, ich halte von diesen ganzen Sachen nichts, dass im Nachgang oft in diese Situation ja passiert und ist einfach nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte.
Nee.
Ja, deswegen ist es gut, dass die Polizei dann auch bei solchen Sachen durchgreift.
So. Ohne Frage. Wie gesagt, ich will das auch gar nicht glorifizieren oder sonst sowas. Das Ding ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, wie lange her, sehr lange.
12,
genau. Und aber da ist er mir explizit aufgefallen, weil als ich dann die Füße in die Hand genommen habe, um das Geschehen zu verlassen, möchte ich es mal nennen, habe ich ihm aus dem Augenwinkel gesehen, wie er ziemlich sportlich einen sehr bekannten Polizeibeamten hier aus Berlin körperlich angegangen ist, würde ich es nennen.
Kassa?
Ja.
Der heute mit denen zusammenarbeitet?
Ja, ja.
Nee, ich wollte nur fragen, wollte nur sicher gehen.
Da habe ich den das erste Mal gesehen. Und wie gesagt, kennengelernt persönlich haben wir uns dann einige Monate später im Clubhaus in Weißensee. Da kam er dann mit seinem LFFL-Tattoo. Damals noch ein netter, sympathischer Typ. Hat auch richtig nett die Frage beantwortet. Ich muss sowieso sagen, der ganze Wechsel damals war sehr herzlich und sehr freundlich.
Aber da war ja noch Prospect.
Ja.
Ja.
Der war übrigens Prospect damals noch.
Prospect, ne?
Mhm. Prospect.
Ah ja, Prospect.
Und, boah, Wahnsinn. Das war unser Kennenlernen, ja.
Ich habe Kassa nie kennengelernt.
Das ist ärgerlich.
Nee, ich bin wirklich, ich bin überaus glücklich, weil vielleicht hätte ich sonst auch noch ein Ermittlungsverfahren gehabt. Mhm. Oder das SEK wäre bei mir reingestürmt. Weil bei seinem, zu seinem Rundumschlag gehört ja jeder, der ihm mal über den Weg gelaufen ist. Wo er dann, oder wenn irgendwelche Namen generell schon in den Medien oft aufgetaucht sind, dann hat er diese auch gerne genutzt, um seine Kronzeugenregelung, diesen Paragraph 46 zu untermauern. Mhm. Ja, aber dazu später mehr. Ja, der ist auf jeden Fall, wie gesagt, der ist ja dann, du hast ihn aber auch als Member kennengelernt.
Ja, klar.
Hat er sich verändert von Prospect zu Member? Also hast du dann irgendwie gemerkt, so, wo er Member war, hat er sich vielleicht charakterlich verändert?
Mhm, hat einen gesunden Ego-Schub bekommen, würde ich sagen. War jetzt aber wirklich nie einer, der laut war oder so. Aber schon, kennst du so Leute, die den Raum betreten und einfach so eine Aura haben, so von nicht berührbar?
Wie meinst du das?
Ich stehe über dem Ding?
So nach dem Motto unantastbar.
Ja.
Ja, so.
Unantastbar, unberührbar.
Ja, so, so, so
da ja, ja.
Das, ja, okay.
Und den Eindruck hat er dann irgendwann vermittelt. Glaube, hat aber auch damit zu tun, dass er einen guten Push bekommen hat, dadurch, dass ja dieser Mensch, der ja so ein dissoziales Alpha-Tier ist, ich würde gerne mal auch wissen, der zitiert das zwar immer wieder, aber ist er sich überhaupt bewusst, was er dort sagt? Das frage ich mich regelmäßig.
Er ist ja jetzt gebildet.
Dass dieser Mensch ihm zum Beispiel ein schönes Auto unter den Arsch gesetzt hat.
Ihm einen Job gegeben hat. Ihm eine Wohnung gegeben hat.
Richtig. Und.
Strom für die Familie bezahlt hat.
Und das hat dann, glaube ich, dazu geführt, wenn du aus einer fremden Stadt kommst und in so kurzer Zeit dich hocharbeitest, das können wir ja nun mal nicht leugnen. So, ne? Also er ist ja dann auch Member geworden in diesem Club und das, auch das ist jetzt kein Geschenk dort in diesem Club.
Ja, ich würde nicht sagen Hocharbeit, aber etabliert hat.
Ja.
Ja.
Und innerhalb von so kurzer Zeit auch der Präsident dieses Charters sich für dich einsetzt, dich stark macht, dich mitnimmt. Wie du sagst, sogar den Strom zu Hause bezahlt oder weiß der Fuchs was, dir einen Job besorgt, dir ein Auto unter den Arsch setzt, dann pusht das natürlich das Ego schon.
Was ich einfach weiß, ist, dass er eigentlich der Lauteste im Club war. Mhm. Also jemand, der in der Polizeikontrolle auch mal ein Messer gezogen hat. Ja, dafür aber auch dann von Kadir zurechtgestutzt worden ist. Mhm. Was soll das? Ja. Polizisten körperlich angegangen ist, Kamerateams, wie Spiegel TV, nach denen getreten hat. Ja, da gibt's ja auch ein Video, das Spiegel TV sogar selber einmal eingeblendet hat. Jetzt ist er natürlich der komplett Resozialisierte. Du kannst, und das hat auch dieser Anruf bei Ben Ungeskript gezeigt, er ist immer noch der Narzisst, der er vorher war. Ich habe mit diversen Personen aus seiner Vergangenheit geredet. Ich rede von Jugendfreunden. Ich rede von Prospects, mit denen er gelaufen ist. Ich rede von Membern, mit denen er gelaufen ist. Er ist immer derjenige gewesen, der teilweise auch im Mittelpunkt stehen wollte. Wie du sagst. Er wollte, wenn er den Raum betritt, wahrgenommen werden.
Aber auch da erkenne ich wieder ein klares Muster. Ich habe es ja in der ersten Folge gesagt, dass ich den Eindruck hatte, von einfach nur von der Erzählung, die du mir geliefert hast, über seinen Einstieg in diese Szene, dass er immer jemand war, der den Weg mit dem wenigsten Widerstand gesucht hat. Mhm. Und dann wurde er zu jemandem, der den schnellsten Weg zu irgendwelchen Patches gesucht hat, um sich noch mehr darüber zu profilieren.
Das ist das, was ich immer sage. Für mich war er ein Patchjäger.
Ja.
Weil er dachte, dass er sich mit gewissen Patches quasi ein besseres Standing erbauen kann. Mhm. Oder nach außen so zeigen kann, so nach dem Motto, hier, ich bin da, ich bin der, ich kann dies,
diese,
ich kann
das. Diese Patches, die er heute so verteufelt.
Genau. Und er hat seinen Weg gemacht. Er erzählt ja in einer, boah, was war das nochmal? Ich glaube, Fragerunde heißt, glaube ich, frag einen Ex-Hells Angel.
Ja, habe ich gesehen.
Ne, darauf habe ich auch eine Reaction gemacht.
10 Fragen an einen Ex-Hells Angel oder irgendwie sowas.
Irgendwie sowas. Da habe ich eine Reaction drauf gemacht. Da hat er, wie sieht der Alltag eines Hells Angels aus? Und dann sagt er, ja, erstmal aufstehen, dann zum Bordell fahren, 10 bis 15k abholen. Sprach derjenige, der wirklich finanzielle Probleme in Berlin hatte. Mhm. Also der finanziell absolut nicht gut aufgestellt war. Heute sagt er ja zum Beispiel über jeden einzelnen Bruder, die waren alle ihm intellektuell absolut unterlegen. Er kann sich selber nicht erklären, warum, wieso, weshalb er überhaupt mit diesen Leuten unterwegs war. Er ist ja der Schlaue, die anderen alle die Dummen. Mhm. Ne? Dabei kennen wir so gesehen, also du kennst sogar noch mehr, also ich kenne sehr viele aus seinem Charter, die absolut nicht dumm sind. Und vor allem ist ja sein Hauptziel, Kadir einfach schlecht zu reden. Das ist ja, das merkt man ja, das ist ein privater Rachefeldzug.
Das ist eine private Fehde, die sich ja scheinbar auch durch seine Clubkarriere irgendwann gezogen hat. Irgendwann gab es ja dort den Bruch, das sagt er ja auch. Der nennt ja immer diese Autofahrt als den Zeitpunkt des Bruchs.
Ich kenne die Autofahrt. Und also ich kenne die wahre Geschichte auch.
Mhm. Können wir gleich drauf eingehen. Mhm. Aber seitdem ist das, glaube ich, so ein persönliches Ding geworden.
Richtig.
Ja.
Ich glaube, vielleicht auch vorher.
Autogeschichte ganz kurz. Ich gebe kurz die Version wieder, die er nach außen veräußert, kommuniziert. Und du gibst dann einfach mal die Version wieder, die du kennst.
Ja.
In seiner Version ist es ja so, die sind zusammen zu einem Meeting gefahren. Damals noch der alte Vize-Präsi vom Berlin Charter hier, Göks. Nee, nicht Göks.
Nee,
nicht
Göks. Bülent.
Bülent. Hinten dann quasi
Kadir.
Er war Beifahrer. Und wer gefahren ist, weiß ich gar nicht. Das haben sie gar nicht gesagt, glaube ich. Egal. Und dann kam es zu einer Streitigkeit aufgrund dessen, dass Kadir gern seine Affäre, die er hatte, laut Kasra, die Affäre von Kadir, im Büro von Bülent einstellen.
Ja, was auch nicht so ganz richtig ist allerdings. Aber
kommen wir ja gleich zu. Deine Version kommt gleich. Die wollte er gerne bei Bülent in der Firma einstellen. Bülent hat gesagt, ich weiß nicht so recht. Dann meinte Kadir so, wollte quasi Kasra den Ball zuspielen und hat gesagt, nee, die ist doch entspannt, oder Kasra? Und dann hat Kasra sich wohl dagegen geäußert und hat gesagt, ganz ehrlich, was machst du denn hier so einen Aufstand wegen einer Affäre? Du hast doch eine Frau und Kinder zu Hause. Was machst du dir überhaupt, die Finger schmutzig so nach dem Motto oder was, so an irgendeiner Affäre? Ganz wichtige Message da drin, in dieser, also ich sehe sowas ja immer aus dieser psychologischen Hobbyperspektive. Ihm ist immer ganz wichtig zu sagen, du hast doch Frau und Kinder zu Hause, warum kümmerst du dich um X und Y? Warum erzählt er denn nicht mal von seinen Affären von damals? Aber auch dazu kommen wir später. Erzähl mal jetzt die Version, die du kennst von der Autofahrt.
Die Version von der Geschichte ist ganz klar, da ging es jetzt nicht um, er muss ja immer betonen, Affäre und er versucht ja natürlich dann irgendwo auch ein bisschen Unruhe zu sehen, das ist ja Mittel und Zweck. Warum er überhaupt, glaube ich, ins Internet gegangen ist, erstmal um sich selber darzustellen, weil sonst würde er in der Versenkung verschwinden. Ich glaube, ich habe dazu einen coolen Reel gemacht. Er hat ja da gesagt, irgendwie, dass diese Leute irgendwie Narzissten sind, so einer wie Ramin zum Beispiel, wenn du denen die Plattform wegnimmst, dass sie irgendwas darstellen können, würden die sterben, auf gut Deutsch. Dabei ist doch Kasra derjenige, der Angst hat, in der Versenkung zu verschwinden. So ganz einfach. Und einfach ohne seine Kronzeugen und seinen Kronzeugenstatus wäre er doch gar nichts mehr. Er ist doch nur bekannt geworden als Kronzeuge, als Verräter. Zu dem Thema im Auto war es so, dass dort über eine Person gesprochen worden ist, die aber wenig was affärentechnisch zu tun hatte, sondern da wurde einfach über etwas gesprochen, da sollte einer Person geholfen werden. Diese Person war irgendwo ein bisschen vorbelastet, ja, und da hat der Kasra dann irgendwie irgendwas gesagt und hat Kadi gesagt, sag mal, so, der Ball wurde ihm gar nicht so zugespielt, so nach dem Motto Kasra, sondern Kasra hat sich einfach dazu geäußert.
Das Gespräch mit eingebracht.
So, und daraufhin hat Kadi gesagt, hör mal, ich hab doch so, weißt du?
Wir hatten hier die Null gewählt.
Ungefähr so. Und dann ist das so ein bisschen Dings. Und dann hat er dann gesagt, so in dem Gespräch, das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt, hat er sich nur kurz umgedreht, hat gerade überlegt, ob er Kadi angreifen
soll. Ja, stimmt, das habe ich verdrängt.
Mhm. Also ich sagte, Kadi hätte dem eine gescheppert, der wäre zusammengeklappt wie ein Gartenstuhl.
Mhm.
So, davon mal abgesehen, versucht er sich jetzt auch noch wirklich, ne?
Das ist jetzt wieder das, was ich anfangs meinte, über den Dingen.
Ja.
Ich bin dir körperlich überlegen, ich bin dir rhetorisch überlegen, ich bin dir mental überlegen, ich bin immer über den Dingen.
Richtig.
Ein Fahnen, der sich immer wieder aufbaut, meiner Meinung nach, bei ihm.
Immer noch, genau. Und dann hat Kadi ihn zurechtgewiesen und er saß aber nur im Auto wie, kennst du diese beleidigten Kinder, wenn die dann sitzen und dann brauchst du nur noch so ein Lolli geben, damit die sich wieder ein bisschen akklimatisieren, ungefähr so. Und dann gab es nachher, dann kam es ja zu dieser Aussprache, die dann auch Castra gesucht hat, nach dieser Autofahrt.
Auch da kurz die Geschichte, die ich kenne. Castra ist ja dann beim Café wohl zu ihm gegangen, hat das Gespräch gesucht und Kalias Antwort war so nach dem Motto, wenn du mir noch einmal so einen Rücken fällst, dann fick ich dich.
Zitat. Ja, ungefähr so war es auch. Nur, dass er dann gesagt hat, ich habe das jetzt wohlwollend, damit ich jetzt nicht hier rausfliege oder ne oder sonst. Es wäre ja da für dich eine Leichtigkeit gewesen, weil er dann immer sagt, er hat sich ja da nicht wohlgefühlt. Komischerweise, wenn du dich da nicht wohlfühlst oder generell zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr das Vertrauen in deine Eigenschaften beziehungsweise kein Vertrauen mehr zum Club hast und schon gar nicht mehr Vertrauen in die Fähigkeiten, die du eigentlich mitbringen wolltest, dass du sagst, ey, ich will unbedingt Hells Angel werden oder bleiben, sondern dass du von vornherein sagst, der Club ist für mich Geschichte, der Club ist für mich völlig uninteressant eigentlich. Ich versuche jetzt nur da irgendwie noch rauszukommen oder irgendwie nur stattzufinden. Machst dir aber 14 Club-Tattoos innerhalb von 9 Monaten. Mhm. Ja, im Widerspruch. Und dann hat er versucht, in dem Club zu bleiben und dann hat er das Gespräch zu Kadi gesucht. Ja, aber die Intention von ihm war eine andere, aber das Gespräch war so, und dann hat irgendwann gesagt, ja, ey, guck mal, misch dich doch nicht in Gespräche ein, ja, bei denen du gar nichts zu melden hast. Ne? Also von daher, ich rede mit Person X, was mischst du dich als Person Y da ein? Misch dich einfach nicht da ein und außerdem sind es Jugendfreunde, die sich seit Jahrzehnten kennen. Ja, du bist einer, der zugezogen ist, der aber geduldet wurde, der aufgenommen wurde und versuchst jetzt auf einmal
Sprecher zu machen.
Richtig. Funktioniert nicht. Lass es bleiben und dann war ja so gesehen der richtige Bruch drin. Mhm. So, und da hätte er schon eigentlich rein theoretisch einen Cut machen können. Sprich Charterwechsel, weil er war Member und so weiter und so fort. Ja, und das war die Geschichte, die er ja dann immer ja sehr gerne erzählt bezüglich Kadir. Wenn man jetzt mal gegen ihn spricht und sagt, wie er reagiert. Was völliger Schwachsinn ist, ich kenne Kadir auch schon sehr lange. Ich habe mit ihm auch schon mal eine kleine Meinungsverschiedenheit, also was heißt Meinungsverschiedenheit? Er hat die Meinung gehabt, ich habe die Meinung gehabt. Wir konnten das ganz respektabel aus der Welt schaffen, also so unter Freunden, Brüdern. Und deswegen ist es Quatsch, was der da erzählt. Ich glaube einfach, dass er eine sehr arrogante Charaktereigenschaft hat, also sehr unsympathisch rüberkommt. So scheint es mir jetzt auch, wie er dort auch in seinem Podcast spricht, beim Podcast Folgen, nicht Vlogs, sondern Podcast Folgen und redet. Ja, und er ist in Berlin jetzt angekommen. Tja, da ist er. Castra in Berlin, Member, du hast ihn als Prospect kennengelernt, als ja. Member kennengelernt, gesehen ja. Und auch noch kurz vor seiner Verhaftung gesehen.
Ja. Ich war mit vielen Leuten aus dem Charter zu dem Zeitpunkt noch, also was heißt mit vielen, mit die noch in Deutschland ansässig waren und die noch nicht verhaftet waren, mit denen hatte ich zu der Zeit viel zu tun. Einfach, weil wir auch ein sehr brüderliches Verhältnis zu den Leuten dort hatten. Der Bruder, mit dem wir gerade vor 5 Minuten telefoniert haben, war auch einer davon, mit dem ich täglich zu tun hatte. Liebe Grüße gehen raus in die Türkei, wenn du das siehst. Und ja, hab ihn auch noch kurz vor seiner Verhaftung gesehen.
Hast du irgendwo das Gefühl, dass er da irgendwie keinen Bock mehr im
Kopf hatte? Nein, zu dem Zeitpunkt war das ein sehr eng zusammengeschweißter Haufen. Das Clubhaus in der Residenzstraße gab es schon nicht mehr. Es war dann aber ein Café in der Gerichtsstraße.
Wo die alle weggeflogen sind? Schon bei der Verhaftung? Oder nach dem Verbot?
Nach dem Verbot.
Okay.
Und das Clubhaus in der Resi gab es nicht mehr, aber es gab ein Café in der Gerichtsstraße. Das ist ja das, wo auch vom Tattag dann erzählt, dieses Café, von dem aus die losgefahren sind.
Wo er die Shisha geholt hat.
Genau. Und ja, also die Stimmung war jetzt nicht, klar, die Stimmung war ein bisschen angespannt, ein bisschen komisch. Lag aber auch daran, dass das LKA plötzlich ganz neue Methoden an den Tag gelegt hat. Also die sind dort gefühlt im 2-Stunden-Takt in dieses Café reingekommen, haben die Leute kontrolliert, die Gesetzesgrundlage war plötzlich sehr komisch.
1000 Nadelstiche.
Die haben sehr offensiv ermittelt. Ja, diese 1000 Nadelstiche-Taktik kannten wir ja schon. Aber die haben nochmal eine Schippe draufgelegt. Dann sind die mit Profilern aufgetaucht. Das heißt, es waren Typen, die sich dann vorm Clubhaus wirklich demonstrativ hingestellt haben und einfach nur geguckt haben, wie bewegt sich der, wie bewegt sich der, wie bewegt sich der. Im Nachgang haben wir dann rausgekriegt durch die Ermittlungen und durch die Akten, die haben geguckt, Wie läuft der? Könnte das zu dem auf dem Video passen? Wie läuft der? Könnte das zu dem auf dem Video
Nach
passen?
Nach der Geschichte mit Büro.
Genau. Mhm. Und so habe ich dort die Zeit wahrgenommen. Die waren oft bei uns, die Jungs. Wir waren oft da. Aber ich habe jetzt nicht erlebt, dass er sich da jetzt explizit zurückgezogen hat oder unwohl gefühlt hat. Also wenn ich mich nicht wohl fühle, dann ziehe ich mich ja zurück. Er war jetzt aber nicht jemand, den du nicht mehr gesehen hast.
Korrekt. Ja, macht Sinn. Dann ist es so, kommen wir mal zu diesem besagten Tattag. Mhm. So. Wir alle waren schon mal im Meeting. Mhm. So. Du bist jetzt Member. Kannst du während des Meetings einfach mal rausgehen, eine Shisha bestellen?
Klar, machst du es nicht?
Nee. Bei uns ging das nicht. Dann hast du das letzte Mal eine Shisha bestellt als Nein, Member.
Also sowas kannst du vorm Meeting machen.
Oder nach dem Meeting.
Oder du sagst draußen jemandem Bescheid, ey, kannst du mir vielleicht eine Pfeife holen oder so. Aber dass jetzt deswegen das Meeting unterbrochen wird, egal in welcher Struktur, habe ich persönlich noch nicht erlebt.
Oder dass du aus dem Meeting einfach rausgehst.
Oder so. Ja,
ja, es sei denn, du musst auf Toilette oder so. Ja,
ja, das ist ja was anderes. Aber ja, also so jetzt so. Für so da kann ich mich ja auch eine halbe Stunde mal an Novoline setzen und dann wieder ins Meeting reingehen. So. Das ist ja, ja vom Ergebnis dann dasselbe.
Also, die Aussage von Kassler war, es gab ein Meeting, wir hatten Besuch aus Amerika und Dänemark, glaube ich, war es. Dänemark?
Nee, waren nicht auch irgendwelche Amis da? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, der Däne war da. Oder der Ami. Auf jeden Fall, der hat einen ausländischen Besuch. Und da wollte der Kadi auch wieder schlecht darstellen, dass er im Meeting da, keine Ahnung, wieder irgendwas
erzählt. Ah, stimmt, ja. Er hat erzählt, er hat dann da so ein Schauspiel errichtet. Ja. Es gab ja sonst nie Meetings. Das wiederum kann ich debattieren. Es gab dort Meetings, habe ich auch oft genug mitbekommen. Also, dass sein Charter keine Meetings geführt hätte, ist eine absolute Lüge.
Und Motorrad gefahren sind sie auch
übrigens. Motorrad gefahren, ja, okay. Also ich kenne keinen leidenschaftlicheren Motorradfahrer als Kadir, by the way. Von Kadir habe ich gelernt, wie ich meine Harley anbekomme ohne Schlüssel. Vielen Dank dafür. Hat mir das ein oder andere Mal auch geholfen. Also nicht um Motorräder zu klauen, sondern wirklich, wenn ich meinen Schlüssel mal vergessen habe oder verlegt habe, wie ich das Ding dort ankriege. Wo sind wir stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren.
Wir sind noch beim Meeting.
Ach so, Meetings. Ja, also Meetings einfach verlassen habe ich tatsächlich in meiner Karriere nicht
kennengelernt. Nee, ich auch nicht. Und dann ist es ja so gewesen, dass Kastra dann gesagt hat, er ist aus dem Meeting raus, hat sich eine Shisha bestellt, hat aber diesmal zu lange gedauert, ist dann rüber wieder gegangen und dann war die Stimmung plötzlich komisch.
Ja, dann war schon Aufbruchstimmung, stimmt. Ja.
Da war die Aufbruchstimmung. Irgendwas ist passiert, als Kastra 5 Minuten kurz eine Shisha bestellen war.
Naja, die werden sich dann da hingesetzt haben und gesagt, du, den Kassra, den mögen wir eh nicht. Wir fahren jetzt mal los, damit der ins Gefängnis kommt.
Ja, es ist der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, er hat Shisha geholt, während im Meeting dann besprochen worden ist, ins Expect zu fahren.
Genau. Laut seiner Geschichte.
Einfach jetzt laut seiner Geschichte. So, was ich natürlich ganz klar bezweifle, weil er wollte einfach damit nur eine Sache sagen.
Ich war nicht da, als es besprochen wurde.
Ja, er war nicht da, als eventuell der Auftrag erteilt worden ist. Genau.
So. Er hat ja auch diese, ich weiß nicht, ob du das weißt, das fällt mir jetzt gerade auch tatsächlich ein, da haben wir vorher noch nicht drüber gesprochen. Er hat ja auch diese Inner Circle-Theorie dem LKA irgendwann vermittelt. Ne? Das kam durch ihn.
Ich weiß.
Er hat gesagt, dieses Charter hat eine Inner Circle, bestehend aus irgendeine Summe jetzt, 4 oder 5 Leuten.
Ja.
Nur die wissen, was wirklich abgeht.
Ja.
Der Rest, so nach dem Motto, sind Fußvolk und Soldaten.
Ja.
Und deswegen sagt er ja auch bis heute, er weiß nichts von einem Mordauftrag, schließt aber auch nicht aus, dass dieser Inner Circle, wie er ihn ja so schön getauft hat, da durchaus Bescheid gewusst haben könnte.
Genau, aber das ist auch ein super Thema, weil wir werden ja noch mal anschließend zu dieser Kasra-Zagan-Sache, damit wir euch Kasra-Zagan jetzt einfach mal in den 2-3 Blogs erklärt haben, wer das ist, warum er diesen Bestandteil oder warum er großen Bestandteil auf diese Wettbüro-Mordgeschichte, die wir jetzt im Anschluss thematisieren werden, was dort alles vorgefallen ist. Deswegen müssen wir euch erklären, warum Kasra genau diese Sachen erzählt und so weiter, damit es nachher auch schlüssig für euch ist. Also, Kasra war Shisha rauchen in der Zeit, wo der Inner Circle gesprochen hat, ja, lassen wir es mal so stehen. Dann, wohin geht's? Ja, Expat, ja, wurde nicht viel kommuniziert, wir fahren jetzt einfach mal dahin. Okay. Kasra wusste doch, wo er hinfährt. Mhm. Er wusste, dass er zu Taye fährt. Und er wusste auch, dass Taye derjenige ist, der ihn schwer verletzt hat damals.
Und er wusste auch, es gab ja eine Vorgeschichte.
Richtig. Es gab ja mehrere Vorgeschichten.
Richtig. Einmal die, die du gerade erwähnt hast, dass er derjenige ist, der ihn schwer verletzt hat. Und zum anderen, dass man ihn ja einige Wochen oder Tage zuvor auch schon mal angetroffen hat und der dort klar und deutlich zu erkennen gegeben hat, ey, mit mir ist nicht gut Kirschen essen.
Ich bin bewaffnet und ich warte.
Richtig.
Plus, es wurde dann noch einem Mitglied gegenüber, so wurde es erzählt, wurde respektlos neben seiner Frau mit ihm geredet und so weiter und so fort. Er hat gesagt, okay, ich habe Frau und Kind dabei, neugeboren, alles gut, okay, so ist das halt. Ja, es gab diverse Provokationen. Und hat sich dann hochgeschaukelt. Muss man auch sagen, das LKA hat da leider maximal versagt. Die Ermittlungsbehörden, da hätt's, es gab schon für viel weniger Sachen Gefährdenansprachen.
Gefährderansprachen, ja.
Gefährderansprachen, so.
Drohungen bei Instagram, richtig. Bezüglich der FIBO zum Beispiel. Da kommen die früh um 7:30 bei dir vorbei, da kennen die nix.
So, auf jeden Fall gab es schon für viel weniger, viel mehr. Und dann ging es dann in Sepiro. Kasra war an 7. Stelle, 8. hat er irgendwie gesagt, 6., 7., 8. um den Dreh. Mhm. Zeigt ja auch, dass er vorher gesagt hat, eigentlich wollte er, wusste nicht, warum er jetzt da hinfahren sollte. Geht dann aber auch relativ motiviert da rein, wie man sieht. Dann sagt er, er wusste nichts von einem Mord. Er wusste nichts von einem Auftrag. Kann er mal nicht ausschließen. Oder sagt jetzt, er wurde verraten, weil 2-3 Leute wussten von dem Auftrag und die anderen wurden quasi mit reingeschmissen ins Feuer.
Korrekt? Diese Inner Circle-Theorie, die ich gerade schon mal erläutert habe, genau.
Genau. Was auch ein Widerspruch ist, weil er sagt, dass die Leute, die dort reingegangen sind, nur Leute waren, die er verbrennen wollte. Da war niemand dabei, auf den er Wert gelegt hat. Komischerweise waren Familienmitglied, also Blut, also einer, der das gleiche Blut wie er hat, mit dort und ein Jugendfreund, mit dem wir auch eben telefoniert haben, mit dabei, was seine Theorie schon mal ganz klar widerlegt. Ja, und er sagt, er wollte nicht, dass an diesem Tag oder er wusste nicht, dass an diesem Tag das und das passiert.
Richtig.
Ich glaube, es wusste keiner. Ich glaube, es wusste nicht mal der Schütze.
Also wer sich diese Videoaufnahmen anguckt, so, der weiß oder sieht, dass das auf jeden Fall nicht geplant war. Dass das ein ziemlich unorganisierter Rückzug war, der dann da irgendwann stattgefunden hat nach den Schüssen.
Nicht zu viel. Die Weltbüro-Sache, die machen wir so schön. So. Aber du hast recht, genau, das ist der.
So, das ist jetzt nicht das, wo ich sage, das ist
der Pflanzermord.
Ja.
Korrekt. Also ist Kasra mit der Intention dahingegangen, Taye zu verletzen, körperlich. Weil er sagte, wir wollten da hingehen, 1, 2, 3. Ne, so geht das nicht, Junge. Und der sagt 4, 5, 6, ich lasse es jetzt.
War höchst unwahrscheinlich die Theorie, dass das so stattfinden würde.
Ne, weil Taye auch jemand war, der sich einfach nichts gefallen lassen hat.
Richtig.
Und so wie ich auch weiß, auch gehört habe, auch ein starker Mann war. Ne? Und dann gesagt hat, ja okay, dann lassen wir es drauf ankommen. Und dann ist man dahin, um den dann halt auch körperlich anzugehen. So sagt es ja auch Kasra. Ja, um den da halt eine, wie sagt man, Lektion zu erteilen. Und dann macht das nicht mit dann wäre es ja halt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Kann ein Mensch bei einer körperlichen Auseinandersetzung sterben?
Ja, natürlich.
Ja, aber das wollte ja Kasra nicht, der kann das ja vorher einschätzen.
Ja, klar.
Der hat also, doch diese Kugel zu Hause.
Wenn ich meine, wenn du doof fällst, wenn wir Sparring machen, kannst du sterben.
Korrekt.
Also jetzt mal.
Ist so.
Fiktiv. Ne?
Ist auch so.
Ich weiß, du hast schon Leute aus deinem Umfeld rausgeschmissen, weil die ein Sparring mit dir machen wollten. Deswegen muss ich das jetzt vorsichtig ansprechen. Nein, aber das kann passieren, wenn wir hier nachher heute Abend trainieren, kann uns das passieren. Da fliegt eine Hantel irgendwie blöd auf den Kopf und die Lichter sind aus. Das kann ja keiner planen.
Oder du fällst auf eine Hantel.
Genau. So, ab dem Moment, wo ich körperlich gegen jemanden vorgehe und auch
kannst das Ende nicht abschätzen.
Das kann passieren, da muss ich nicht mal eine Waffe für in der Hand haben.
So, und jetzt geht, und dann sagt er ja noch selber, die hatten ja immer diese Fuchsmesser dabei. Ja, so. Geht dann halt dahin zu dieser Auseinandersetzung, zu einer bewussten Auseinandersetzung, sagt aber, dass der nicht wollte, dass an diesem Tag dieser Mann stirbt. Widerspruch.
Also prinzipiell, das kann man ja so schon mal erstmal sagen, aber du kannst es ja nicht, du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt dort rein in eine körperliche Konfrontation und heute stirbt uns keiner. So als Wahlspruch, so bevor wir dort reingehen.
Ja, so versucht das ja.
Ja, ja, aber das ist ja, du kannst natürlich mit der Einstellung dort reingehen, so ey, wir stechen dem mal nur ins Bein. Wir hoffentlich verblutet er nicht und wir treffen keine Arterie. Aber ob das so funktioniert in der Praxis, ist da nochmal eine andere Frage. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Also das ist ja wirklich blauäugig durchs Leben zu gehen. Blauäugig ist ein ziemlich passendes Wort dafür, im Nachhinein das so zu kommunizieren mit, ja, ich bin da zwar hingefahren und ja, ich wusste, es wird körperlich, aber sterben sollte keiner.
Genau. So versucht das zu kommunizieren. Auch als dann die Tat passiert ist, ist er ja weggefahren, wollte gar nicht aufs Auto einsteigen. Ah, nee, und da wusste er schon, das fliegt jetzt alles hier denen um die Ohren. Mhm. Das wusste er dann zu dem Zeitpunkt schon. Und das ist aber auch, glaube ich, sogar die Wahrheit. Er wusste, dass es denen um die Ohren fliegt. Und das ist auch der Grund, warum, wieso, weshalb er im Nachhinein so gehandelt hat. Was ich jetzt gerne natürlich für die nächste Folge aufbewahren möchte. Aber um abschließend zu dem Thema Berlin jetzt zu sagen, Kasra sagt, bis zum damaligen Zeitpunkt hat er in Berlin Geld verdient. Ja, ich weiß, dass der so gut wie nichts hatte. Seine.
Weißt du was zu dieser Theorie? Er erzählt ja, er ist ja dann irgendwann so Bauludel geworden.
Ja, ich kenne die Geschichte.
Erzähl mal.
Er hat einmal so einen Bautypen da kennengelernt. Hat mit einem Geschäft einmal 10.000 gemacht und dann ist das Ding auch wieder vorbei
gewesen. Aber davon ernährt er sich heute noch, war von der Story?
Ich glaube, die 10.000 hat er immer noch. Nein, nein, aber er sagt ja, der war schlauer und er hat dann die Kontakte gehabt.
Ja, ein bisschen ja, so. Ja, deswegen sage ich ja, er verkauft das ja immer ja, so, als ja. ob er da der übelste Bau-Guru auf einmal geworden nein. ist. Und Geschäft. Die wollten ihn dort vor Ort haben als Polier. Warst du? Hast du mal auf dem Bau gearbeitet?
Nein.
Okay, ich ja. Ich habe Gerüstbau gemacht, ich habe Messebau gemacht. Glaub mir, so einen Schaumschläger willst du dort nicht haben. So ein Typ, der den ganzen Tag nur über die Baustelle rennt und dämlich quatscht, das ist das Letzte, was du irgendwo brauchst.
Er hat 10.000 gemacht mit irgendeinem Geschäft, was er eingeleitet hat, das war's. Punkt. Okay. So, dann war seine Baukarriere, Bauleiterkarriere wieder beendet.
Er war nicht der Warlord, er war der Baulord.
Der war der Baulord, genau. Und so, und er sagte, er war in einem Kriegscharter und so. Das sind all solche Sachen, egal, dazu kommen wir später. So, auf jeden Fall Fakt, abschließend für mich, für Berlin, um das Thema Berlin dann abzuhaken, er ist ja dann irgendwann verhaftet worden.
Ja.
Ne? Also seine Frau und Kind, die ja auch mit nach Berlin gekommen sind, ich halte ja immer gern auch familiäre Sachen raus, muss man leider ansprechen, sie...
Hey, wir sind hier voll am Triggern.
Ja, wir sind Trigger-Podcast.
Hier gibt's die ungefilterte Wahrheit.
Ach, stimmt. Genau.
Wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund.
Okay, dann darf ich sagen. Die waren ohne Strom. Ohne Strom gelassen. Seine Clubbrüder haben den Strom für ihn dort bezahlt nachher, so wie ich gehört habe. Ja, während er sich dann halt mit seiner neuen, ich weiß nicht, ob jetzigen, kann man ja rausfinden, die früher im Artemis gearbeitet hat, sein Lieblingsladen, daher hat er wahrscheinlich auch seine Freundin kennengelernt, dort, ja, sie ist ja quasi diejenige, mit der hat er sich im Hotel vergnügt, während seine Frau und Kind wirklich mit ohne Strom zu Hause waren.
Das ist diese Geschichte, die ich vorhin schon mal eingeleitet habe, wo er dann mit zweierlei Maß misst und sowas hasse ich. Da kriege ich richtig Hass.
Eigene Medizin so, schmecken, Kasra.
So dieses Kadir öffentlich so, ja, der hatte eine Affäre, aber dabei hatte der doch eine Frau und ein Kind zu Hause.
Genau.
Was war denn mit dir zu dem Zeitpunkt? Also auch Frau und Kind zu Hause, so, dass die sogar nicht mal ihr Essen warm machen konnten und kein Licht anmachen konnten zu Hause, weil kein Strom
war. Und er war im Hotel mit der
Und er hat sich im Hotel da aus dem Artemis mit einer Dame rumvergnügt. Supi.
Diejenige, die ihm auch den Anwalt besorgt hat.
Jackpot.
Diejenige, mit der er angeblich heute noch zusammen ist. Diejenige, die sich vielleicht sogar Lisa030 in ihren Kommentarspalten nennt bei YouTube. Man weiß es nicht, vielleicht ist es auch Kasra selber. Aber, ja... Dann wurde Kasra verhaftet. Jetzt ist das Thema quasi Berlin zu.
Es geht in Berlin weiter, aber in einem anderen Bezirk.
In einem anderen Bezirk, aber andere Umstände, weil dann kommt es ja jetzt zum zum Prozess, zur Aussage etc.
Ja.
Und ja, Kastra hat ja, wie gesagt, damit wir das noch alles mal widerlegen, er sagt, er war finanziell gut aufgestellt, hat Bentley gefahren und so weiter.
Der Cardi Bentley, ist Bentley?
Genau, Cardi ist ein Bentley.
Mhm.
Job bekommen an der Tür durch die Jungs,
weil
er seinen Clubbeitrag nicht zahlen konnte. Ja, er konnte seinen Clubbeitrag nicht zahlen. Hat das Motorrad hatte er da bekommen, auch durch den Club, wo er eine monatliche Rate gezahlt hat, auch noch entgegengekommen. Ja, sonst hätte er gar kein Prospekt werden können. Und zu guter Letzt, jetzt habe ich, was irgendwas war mit dem Geld. Genau, Geld hat er ja keins gehabt. Er ist ja quasi, weil er ja an der, genau, das wollte ich sagen, an der Tür hat er dann die Dame kennengelernt, die im Artemis gearbeitet hat.
Okay.
Wo er Stammkunde war.
Es gibt ja auch diesen Aktenvermerk, dass am Tag seiner Verhaftung, diese Geschichte hast du mir ungefähr schon 60 Mal erzählt, 5 Euro in der Tasche hatte.
Mhm.
Das lässt sich bis heute nicht los, ne? Der Baulord mit den 5 Euro in der Tasche.
Na, weißt du, was mich noch mehr nicht loslässt? Als er in seinem letzten Podcast erzählt hat, dass er in Frankfurt war.
Das war gut, ich weiß, was du erzählst.
Kennst du die Geschichte?
Ja.
Er war in Frankfurt, wurde dann im Rotlichtviertel kontrolliert, hatte ein Messer dabei, musste aber sofort 200 Euro zahlen, sonst wäre er in den Knast gegangen. Das habe ich noch nie gehört.
Nee, die haben ihn mitgenommen und dann auf der Wache musst du eigen vorbeikommen und ihn auskaufen.
Das habe ich schon nie gehört, weil du kannst ja nicht in den Knast, du musst erstmal ein Gerichtsurteil geben.
Auch da vielen Dank an unsere Behördenabteilung, mit der wir eng zusammenarbeiten, die uns just und sehr schnell die Information geliefert hat, dass ja die Polizei keine vollstreckende Behörde ist. Also genau. Die ist ja nicht, wie sagt man so schön, Gerichtsvollzieher.
Genau.
Ja.
Genau. Und falls die Leute es falsch verstehen, die Ermittlungsbeamten, die uns entgegenkommen und dann
AD. Sind Beamten AD.
Erstmal AD und zweitens geben die uns keine Insider, sondern beraten uns.
Ja.
Sind in beratender Funktion tätig, wenn wir sie fragen, hey, kann das sein, wenn der mit eine 200 Euro Geldstrafe bekommt, dann kriegst du einen Schein. Dann hast du dann Zeit.
Kannst ja auch dagegen vorgehen. Das ist ja auch dein gutes Recht in Deutschland.
Ja, auf jeden Fall hatte er aber kein Bargeld dabei. Er hatte nur Kreditkarten. Der maximale Baulord, Lude, Vollzeitzuhälter, der am Tag 10, 15k abgeholt hat, erstmal 10, 15k am Atemstab.
Aus dem Puff frühst, ja.
Ist ohne Geld nach Frankfurt gefahren.
Und dann gab es nicht mal Payback-Punkte für die ganze Scheiße. Toll.
Also, Kastra, Wahnsinn, deine Geschichten sind Wahnsinn. Und dann wurde Kastra verhaftet.
Genau. Da steigen wir einfach ein in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann geht's nämlich weiter in der JVA Moabit. Dort warst du ansässig, kurze Zeit. Dort war ich für 1,5 Jahre ansässig. Dort haben viele von den Jungs, die später verurteilt wurden, sehr, sehr lange in U-Haft gesessen. Du weißt es genau, ich habe es immer vergessen. Ich vergesse es jedes Mal. Wie lange waren die in U-Haft, die Jungs?
9 Jahre.
9 Jahre U-Haft. Das müsst ihr euch mal reinziehen.
Nur übrigens, das können wir schon mal spoilern, Kastra war 6 Jahre, 8 Monate in Haft.
Ja.
Während andere 9
also,
Jahre U-Haft waren.
Manche waren noch in U-Haft, während er schon wieder draußen rumgelaufen ist. Nichtsdestotrotz, da steigen wir nächste Folge wieder ein. Also Leute, und somit haben wir das Kapitel Berlin für heute erstmal abgeschlossen. Zumindest was die Clubzeit von Kastra anging. Weiter geht's auch in Berlin, in einem anderen Bezirk, in einer anderen Unterbringung, in einer nicht Clubhaus-ähnlichen Einrichtung. Dazu kommt's dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst einen Kommentar da. Checkt mal unsere Sponsoren unten in dem Link. Climax und Level sind dort auf jeden Fall am Start. Coole Klamotten für euch. Vielen Dank fürs Reinschalten. Schönen Abend.